Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengen. Heute mit Gast-Co-Host Judith Ehrmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Heute freue ich mich ganz besonders, mit zwei tollen Frauen zu sprechen. Und zwar vertritt die wunderbare Judith Ehrmann heute Gerd als Co-Host. Und darüber freue ich mich sehr, weil, da reden wir vielleicht gleich noch drüber, Judith und ich haben uns auch in einem Podcast kennengelernt, nämlich in Judiths früherem Podcast. Genau. So, und Judith, du bist ja schon seit vielen Jahren in der EdTech- und Bildungsbranche unterwegs. Und ich bin mir sicher, dass dich ganz viele Hörerinnen und Hörer kennen, aber vielleicht nicht alle. Und deswegen fände ich es super, wenn du dich einmal kurz und knapp vorstellst, damit alle wissen, wer heute hier als Co-Host mit dabei ist.
Ja, hallo Diana. Hallo Lea. Ich spoiler schon mal, mit wem wir hier noch sprechen.
Also mein Name ist Judith Ehrmann und ich habe früher selbst bei Phobis gearbeitet, bin aber eigentlich von Haus aus Lehrerin, habe bei Eduki auch schon gearbeitet und aktuell bin ich in einem BMBF-Projekt, das nennt sich Lernen Digital und da entwickeln Universitäten zusammen mit Lehrkräften und Schulen Fort- und Weiterbildung und Professionalisierungsangebote und ja, das mache ich gerade an der Universität Potsdam und ich freue mich sehr, dass ich heute hier Co-Host sein darf.
Sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Und Lea, du hast schon gespoilert, freut sich auch. Der habe ich es nämlich schon verraten. Genau, jetzt kommen wir zu dir, Lea. Ich freue mich nämlich sehr, dass du heute dabei bist. Du bist Diklusionsexpertin. Und vom Hintergrund her bist du, wenn ich es richtig weiß, Sonderpädagogin. Und du hast so wahnsinnig viele Dinge schon gemacht. Also als Lehrerin gearbeitet, als selbstständige Beraterin. Jetzt gerade bist du Educational Engineer. Und das ist auch noch lang nicht alles. Und deswegen ist es, glaube ich, am besten, wenn du dich selbst auch noch mal ganz kurz vorstellst und dann kannst du nämlich die Dinge nennen, die dir ganz besonders wichtig sind. Also Lea, wer bist du und was machst du?
Hi, schön, euch zu sehen und zu hören. Ich bin von Haus aus, du hast es schon ganz schön gesagt, eigentlich Sonderpädagogin, bin aber nach meinem Studium dann relativ schnell auch in den EdTech-Bereich gerutscht und habe damals Bettermax mit aufgebaut, also ein Unternehmen, das eine Lernplattform für Mathematik entwickelt hat und dadurch bin ich zu den digitalen Medien gekommen und für mich war das einfach ganz selbstverständlich. Ich habe natürlich auch tolle Prozesse gelernt, wie man in Teams arbeiten kann, wie man kollaborativ arbeiten kann und wie man eigentlich Lernplattformen aufbauen muss, damit alle Schülerinnen und Schüler dort lernen können, möglichst adaptiv lernen können. Und dann hat es mich aber doch in die Schule zurückgezogen und ich habe dann an einem Förderzentrum gearbeitet. In Schleswig-Holstein muss man tatsächlich sagen, dass man an vielen Förderzentren gar keine SchülerInnen mehr hat. Und deshalb war ich an unterschiedlichsten Schulen eingesetzt. Und an diesen Schulen habe ich dann natürlich auch sofort die digitale Arbeit wieder aufgenommen, weil es mir einfach so wichtig war und weil das so in mir verankert war, dass es ganz selbstverständlich war, irgendwie mit digitalen Medien zu arbeiten. Da habe ich dann damals bei meiner Vorgesetzten das erste iPad bestellt von dieser Schule und wurde dann direkt zur Medienbeauftragten benannt. Das geht ja immer ganz schnell, wenn man den Arm nicht schnell genug runternimmt. Und zack war ich das und deshalb habe ich mich dann ganz schnell und viel mit Schulentwicklung auseinandergesetzt und bin dann auch ins Landesinstitut gegangen, erst in die Ausbildung und dann aber eben auch vor allem in den Bereich Fortbildung und Schulentwicklung rund um diesen Themenbereich Diklusion, digitale Medien und Inklusion. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, das begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Wie können wir digitale Medien nutzen, um eben besseren Unterricht zu gestalten? Welche Optionen haben wir, um alle Schülerinnen und Schüler gut einzubinden? Wie können wir vielleicht noch bessere, inklusivere Bildung stattfinden lassen? Und welche Optionen gibt es eigentlich, damit alle Schülerinnen und Schüler einfach richtig gut lernen können? Und das steckt eigentlich dahinter und deshalb hat es mich dann auch relativ schnell in den Bereich KI getrieben. Ich arbeite aktuell bei uns an der Europa-Universität in Flensburg und dort geht es um den Bereich Diklusion. Ich forsche und lerne selber rund um das Thema Diklusion. Ich sage immer, ich mache praxisorientierte Forschung. Mir ist es immer wichtig, dass meine Ideen und Konzepte eben auch nachher einen Impact leisten in der Schulentwicklung oder eben auch in der schulischen Praxis, in der inklusiven Bildung. Und so bin ich dann ganz schnell natürlich beim Thema künstliche Intelligenz gelandet und habe unter anderem Studierende, die ich ausbilde. Das ist aber auch nur so ein ganz kleiner Teil meiner Arbeit. Hauptsächlich mache ich Forschung in dem Bereich und entwickle auch Konzepte für die Lehrkräftefortbildung und Ausbildung.
Ja, super. Wie gesagt, sehr vielfältig und spannend. Und ich glaube, da werden wir nachher auch vor allem über deine Forschung nochmal sprechen. Aber vielleicht einfach nochmal einen Schritt zurück. Was bedeutet denn Inklusion im Kontext der Schule für dich? Und du hast es KI schon genannt. Welche Rolle kann KI dabei auch spielen?
Ich freue mich ja total, dass du diese Frage hier mitgebracht hast, weil ich das ganz selten gefragt werde, was bedeutet eigentlich Inklusion, weil wir doch da sehr unterschiedlicher Meinung sind. Gerade in unserem Alltag rutscht uns der Begriff Inklusion oder auch sowas wie Inklusionskinder oder inklusive Beschulung oder inklusives Setting und so weiter relativ schnell raus. Und meine Perspektive ist der weite Inklusionsbegriff. Also für mich bedeutet das Inklusion in der Schule, dass alle Kinder ganz unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, von ihrer Sprache, von ihren individuellen Lernvoraussetzungen und so weiter, ganz gleichberechtigt am schulischen Leben teilhaben können und natürlich an Bildung teilhaben können. Und dafür nimmt künstliche Intelligenz an vielen Stellen zukünftig höchstwahrscheinlich auch eine Brückenfunktion ein. Ich muss es aber immer aus zwei Perspektiven betrachten. Also einerseits diese Brückenfunktion, wir haben wahrscheinlich neue Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz eben dieser Vielfalt und Heterogenität von Kindern zu begegnen. Also Sprache zum Beispiel, finde ich, ist so ein ganz typischer Aspekt, wo man sagen muss, wow, wie viele unterschiedliche Sprachen haben wir eigentlich im Klassenkontext, wie viele unterschiedliche Sprachen im familiären Kontext zusätzlich und wie können wir dem begegnen? Da können wir ganz, ganz sicher Barrieren abbauen. Wir können auch in Bezug auf Adaptivität hier sicherlich Barrieren abbauen und Möglichkeiten, ganz neue Möglichkeiten schaffen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, können wir auch neue Barrieren schaffen. Also wir müssen von vornherein sehr, sehr gut und genau schauen, was es eigentlich bedeutet, auch hier das, diesen ganzen Bereich Chancengerechtigkeit mit umzusetzen. Haben alle SchülerInnen eigentlich Zugang zu einem KI-System? Haben alle Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen, damit umzugehen? Sind sie dazu in der Lage, es zu nutzen? Ansonsten werden sich die Wege relativ schnell trennen. Und wir haben eben diese typische Schere, die wir ja sowieso in Deutschland schon haben und seit vielen Jahren und die auch immer wieder moniert wird im Schulsystem. Und die wird sich dann durch KI höchstwahrscheinlich noch verschärfen, weil die einen eben die schnellen Systeme bedienen können und besitzen, beides, ja? Und die anderen eben nicht. Und deshalb finde ich es immer wichtig, beide Bereiche genauer anzuschauen. Also auch, welche neuen Barrieren vielleicht aufgebaut werden oder auch, wie sich Unterricht im Wandel vollzieht. Also was vielleicht auch im Bereich der Unterrichtsmethodik sich wieder verändert, ob wir vielleicht an einigen Stellen auch so einen Rückschritt erleben, ne, von den ganz offenen Unterrichtskonzepten vielleicht wieder zu so ganz klassischen Systemen, weil das die KI ja schon regeln wird. Sie setzen die Kinder da einfach vor die Geräte und dann wird das schon passen mit der Adaptivität. Und ich glaube, da müssen wir einfach als BildungsforscherInnen und PraktikerInnen gut aufpassen, dass das dann eben so in eine Richtung läuft, dass alle auch wirklich teilhaben können.
Ja, wie immer, ne? Es gilt also ganz viel Chance, aber ganz viel Herausforderung auch, ne? Und es kommt immer darauf an, dann genauer zu schauen und von den Schülern auszudenken und vom Unterricht und Lernen her, ne? Welchen Impact hat es letztendlich? Kannst du vielleicht nochmal so zusammenfassen? Mich würde mal interessieren, wie für dich denn so eine inklusiv digitale Lernumgebung denn idealerweise aussehen könnte, so ganz praktisch im Schulalltag. Das bringt uns ja vielleicht dann auch nochmal den Schritt weiter nochmal rein zu forschen, wie, was kann KI da denn eigentlich jetzt konkret nochmal leisten?
Ja, auf jeden Fall. Ich spreche ja immer von inklusiven Lernumgebungen. Also wie können wir eigentlich lernen, sodass alle Schülerinnen und Schüler eben gute Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Und für mich bedeutet inklusiver Unterricht immer eine Kombination aus richtig guter Individualisierung und Adaptivität, adaptivem Unterricht und gleichzeitig aber auch von Kooperation, Kollaboration und Co-Konstruktion von Wissen. Und das wird häufig vergessen. Das sehen wir eben in den unterschiedlichsten Ländern, dass es oft in eine Richtung plötzlich mehr driftet als in die andere, oft eher in diese Individualisierungsrichtung. Was erstmal vielleicht ein wichtiger Schritt ist, aber vielleicht auch eine Form von Übergeneralisierung darstellt, wo wir das dann wieder einfangen müssen und sagen müssen, Achtung, wir brauchen hier eben diese beiden Perspektiven. Und für mich ist eine inklusive Lernumgebung ein Ort, wo Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, möglichst selbst gesteuert und selbstständig zu lernen. Und auch das wird häufig übergeneralisiert. Einige Schülerinnen und Schüler brauchen Unterstützung, um diese Selbststeuerung überhaupt umsetzen zu können. Die brauchen Unterstützung, um sich orientieren zu können, um eigene Entscheidungen zu treffen, um Ablaufpläne zu gestalten, um überhaupt einen Zugang zu Lerngegenständen zu finden. Und da sehe ich eben ganz große Potenziale in digitale Medien, weil wir dort diese Multimodalität haben, weil wir die Möglichkeit haben, verschiedene Zugänge zu öffnen. Wir haben Visualisierung, wir haben die Möglichkeiten, Sprache zu nutzen. Wir können Texte vorlesen lassen und gleichzeitig visuell einblenden. Wir können 3D-Modelle nutzen, VR-Technik und so weiter. Also es gibt viele Optionen, die wir hier nutzen können. um eben einen Zugang, und zwar einen unterschiedlichen Zugang zu ein und demselben Lerngegenstand zu schaffen. Und das ist auch so eine Idee des inklusiven Unterrichts, dass wir gemeinsam an einem Lerngegenstand lernen können und auch kooperativ, kollaborativ, und trotzdem jeder seine Unterstützung findet. Und dahinter, also als Grundlage, steht quasi dieses Konzept des Empowerments. Also zu sagen, wir wollen uns selbst ermächtigen, wir wollen selber lernen können. Und das ist doch eines der wichtigsten Ziele von Schule, am Ende selber lernen zu können und aus der Schule rauszugehen und zu sagen, ja, und ich habe Interesse, ich habe Spaß, ich habe Motivation und ich weiß auch, wie es geht.
Super schön. Und auch, dass du nochmal das Thema selbstreguliertes Lernen oder Selbststeuerung angesprochen hast. Das war nämlich Thema in unserer letzten Folge. Da hatten wir einen Dozent von der Uni Ulm da, der das auch mit Lehramtsstudierenden schon macht. Und genau, ich glaube, da steckt auch ganz viel Potenzial noch, KI und Selbstregulation. Ne? Da passiert gerade auch ganz viel.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Aber den Punkt, den du gerade gesagt hast, ne, also im Prinzip, man denkt häufig so an diese Individualisierung. Ne? Die Kinder sitzen allein vor dem Computer, jeder kriegt den perfekt für sich zugeschnittenen Lehrplan, das Curriculum und so weiter. Und du sagst aber auch eben, diese Kollaboration und Kooperation ist ganz wichtig. Wie könnte das denn ganz konkret aussehen? Oder hast du da schon Erfahrungen, Praxisbeispiele?
Ja, auf jeden Fall. Ganz viele unterschiedliche. Ich finde, dass KI an dieser Stelle zum Beispiel einfach ein guter Helfer sein kann. Ne? Also gerade wenn wir kooperative, kollaborative Lernumgebungen schaffen, schauen wir immer, ich mache das seit Jahren mit meinen Studierenden beispielsweise, dass wir in Schule gehen, in die Grundschule und auch in die Sekundarstufe und Dinge ausprobieren. Und eigentlich probieren wir vor allem immer kooperatives Lernen aus im Sinne von Diklusion. Also es geht immer darum, eine diklusive Lernumgebung zu schaffen. Und dann suche ich mir jedes Semester ein neues Thema. Es ist manchmal Robotics. Jetzt hatten wir gerade Sprachmodelle als Thema und das Lernen über KI. Davor hatten wir schon mal, dass wir Podcasts entwickelt haben oder Filme oder Stop-Motion-Filme oder Bilderbücher vertont worden sind, Hörspiele, also ganz unterschiedliche Dinge. Mir ist es eben immer wichtig, in so einer deklusiven Lernumgebung eben zu schauen, also wie können wir dieses kooperative Lernen der Schülerinnen und Schüler unterstützen? Was brauchen sie an Strukturen und vielleicht auch Regeln drumherum, damit sie in ihrer Gruppe selbstständig lernen können? Manchmal brauchen sie dafür nur eine kleine Erklärung, wie man also zum Beispiel im Internet recherchiert und sich selber Texte vorlesen lassen kann. Das sind so ganz einfache Dinge, ne? So Text-to-Speech irgendwie, was aber schon eben ein wichtiger Zugang darstellt, gerade für Schülerinnen und Schüler, die doch Schwierigkeiten haben im Lesen oder auch im Schreiben, dass die einfach auch empowered werden, in so einer kooperativen Arbeit, in so einem kooperativen Setting eben dort eine Unterstützung zu bekommen und eben relativ schnell zu sein diesbezüglich. Genau, also das sind so sind Optionen. Und da kann KI natürlich eine ganz großartige Unterstützung sein. Es geht also darum, dass man beispielsweise über KI-Assistenten dort Möglichkeiten schafft, entweder eine strukturelle Planung mit reinzugeben, also zum Beispiel Strategien zu unterstützen. Wie kann ich verschiedene Strategien unterstützen, wie beispielsweise, wie mache ich mir eine Zeitplanung für mein Projekt? Oder wo finde ich interessante Quellen? Welche Möglichkeit habe ich vielleicht auch, den Text noch inhaltlich besser zu erfassen? Also wie kann ich das Verständnis da unterstützen? Welche Optionen habe ich vielleicht auch, in ein Gespräch zu gehen, Perspektivwechsel anzuregen? Ne? Also einfach eine andere Perspektive einzunehmen. Welche Möglichkeiten habe ich, vielleicht auch so schrittweise vorzugehen? Ne? Gerade wenn ich irgendwie was Großes vor mir habe und nicht so richtig weiß, wie ich das in kleine Schritte aufteilen kann, dass ich dann unterstützt werde durch einen möglichst speziell dafür hergestellten Assistenten, hier eine Unterstützung zu machen. Ich würde gerne ein Beispiel nennen. Du hattest ja noch ein Beispiel gefragt. Ich habe gerade mit einer Studentin ein Projekt entwickelt, die hat das Thema Philosophieunterricht. Das ist jetzt gar nicht mein persönliches Fach, aber ich habe das aufgegriffen, was sie quasi mitgebracht hat. Wir haben dann überlegt, wie können wir hier unterstützen? Und da gibt es also eine Art sokratisches Gespräch, wo die Schülerinnen und Schüler ins Gespräch kommen sollen über irgendwie ganz so übergeordnete Themen. Also was ist eigentlich Angst für dich oder was bedeutet für dich Glück und so weiter. Und da ist es normalerweise so, dass die Lehrkraft im Kreis sitzt mit einigen Schülerinnen und Schülern und dann eben versucht, das Gespräch ins Laufen zu bringen, ohne die eigene Meinung hinein zu interpretieren, sodass die Kinder selber darüber nachdenken können, diskutieren können. Und da sehen wir eben ganz häufig, dass die, die am schnellsten denken können und die, die die besten Ideen können und die sich am besten sprachlich ausdrücken können, halt als erstes den Finger heben und als erstes was sagen können und so weiter. Und hier haben wir versucht, so eine Ebene vorher einzuziehen. Alle Kinder hatten hier die Möglichkeit, über einen KI-Assistenten, über ein Sprachmodell, vorher über das Thema, über das nachher in der Gruppe gesprochen wird, zu diskutieren. Das heißt, die konnten dann das Thema Glück ganz für sich persönlich diskutieren und wir haben den Assistenten mit einem Prompt so gestaltet, dass der eben dazu in der Lage war, hier Rückmeldungen zu geben, ohne selber zu werten. Also das klappt nicht zu 100%, sage ich schon an der Stelle. Wir haben es auch ausgewertet. Also 100% funktioniert es nicht, aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Aber an vielen Stellen eben schon. Also der hatte als Anweisung, also Rückfragen stellen, ne? Und zwar offene Rückfragen und auch so exemplarisch. Also wie ist das denn zum Beispiel bei euch in der Familie? Oder wo findest du das in deinem Alltag? Hast du das bei deinen Freunden schon mal erlebt? So solche Dinge. Und dadurch waren die Schülerinnen und Schüler viel besser vorbereitet und es haben sich eben auch andere Kinder, nicht die, die sich immer melden, sondern die, die wirklich auch ein eigenes Interesse an ihren persönlichen Themen entwickelt haben, die haben sich dann dort einbringen können. Und ich finde, das ist so ein ganz klassisches, richtig tolles Beispiel, welche Möglichkeiten man hat, Individualisierung und Kooperation an der Stelle auch wirklich zusammenzudenken.
Finde ich super. Vielen Dank für diesen Einblick, weil es einfach ganz greifbar ist und einfach wunderbar aufzeigt. Ein schönes Praxisbeispiel, wie man das machen kann und sogar noch diese zwei Themen zusammenbringt, Individualisierung und Kooperation. Und du hast gesagt, ihr habt es auch ausgewertet. Geht es dann schon in die Richtung der Forschung, die du und die ihr eben auch macht? Oder vielleicht erzähl doch da mal ein bisschen zu, wenn du sagst, du forschst auch in dem Bereich. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ja, ich forsche in dem Bereich, also vor allem KI-Assistenten finde ich im Moment sehr spannend, weil das natürlich für das Thema Deklusion total spannend ist. Ne? Also wie kann ich es schaffen, wirklich so eine Form von Adaptivität herzustellen? Was braucht es dafür? Wie können wir eben einzelne Schülerinnen und Schüler dementsprechend besser unterstützen? Das ist ja eben auch oft eine Herausforderung, gerade im inklusiven Unterricht, dass ich eben als Lehrkraft nicht jeden einzelnen Schüler beständig unterstützen kann und auch nicht möchte, wenn wir über Empowerment nachdenken, geht es ja eben nicht darum, bei jedem Schritt daneben zu stehen und zu sagen, so, jetzt machst du das als nächstes und das als nächstes und das als nächstes, sondern es geht ja darum, dass sie Strategien entwickeln und dann diese Wege selber auch finden können. Und da sind Chatbots eine Möglichkeit, diese Selbstermächtigung quasi und diese Selbststeuerung auch zu unterstützen. Das ist also ein Teil meiner Forschung. Im Moment pilotieren wir ganz viel. Das war jetzt ein Beispiel, wo wir eher so im kleinen Rahmen erstmal uns so vortasten und eben schauen, in welchen Bereichen können diese KI-Assistenten Möglichkeiten bieten. Das war jetzt eine Kombination Kooperation und Individualisierung. Wir haben uns auch schon genauer angeschaut, was es eigentlich bedeutet, wenn Schülerinnen und Schüler, die im Bereich Mehrsprachigkeit, also in andere Herkunftssprachen sprechen, Unterstützung erhalten, um zum Beispiel Texte besser verstehen zu können. Da haben wir es andersrum gemacht, da haben wir keinen KI-Assistenten gebaut, sondern wir haben Lernstrategien entwickelt, damit die Schülerinnen und Schüler selbst tätig lernen können. Also andersherum quasi. Ne? Es geht also darum, dass die diese Strategien kennen. Also ich übersetze mir ein Wort. Ich lasse mir einen Teil zusammenfassen. Ich lasse mir schwierige Begriffe nochmal erklären oder vielleicht auch visualisieren oder ähnliches. Also dass sie lernen, wenn ich einen Text besser verstehen möchte, zum Beispiel einen aus dem Internet, dann gehe ich schrittweise ran und nutze diese verschiedenen Prompts, um eben mich mehr mit diesem Text auseinandersetzen zu können. Und da haben wir bisher gute Erfolge erzielen können und das wollen wir jetzt demnächst vergrößern. Genau, also so im Bereich KI-Assistenz. Dann arbeiten wir mit einer Lernplattform aus der Schweiz zusammen und haben dort die Möglichkeit gehabt, die Daten der UserInnen auszuwerten, die also dort genutzt werden. Ebulpo ist das und die haben so einen kleinen Chatbot, der quasi diese Lerneinheiten, die sie dort machen, begleitet. Und diese Daten durften wir auswerten und also unter anderem konnte man diesen Chatbot nutzen, um beispielsweise in einer Fremdsprache zu kommunizieren. Eigentlich ein total gutes Setting grundsätzlich, ne, weil ich habe die Möglichkeit, in einer Fremdsprache mich auszutauschen, auch anhand von Interessen, die mich jetzt gerade begleiten. Ich bin jetzt nicht in so einem Schulthema festgehangen, dass ich mich unbedingt im Englischunterricht über London austauschen musste und ich kann also meine persönlichen Themen einbringen. Eigentlich eine total gute Möglichkeit der Individualisierung. Aber die Lernplattform ist für den Nachmittagsbereich ausgelegt. Und das heißt, diese Schülerinnen und Schüler haben den Chatbot für alles Mögliche genutzt, aber zum geringsten Anteil zum Fremdsprachenlernen. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, ob es jetzt irgendwie Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also wir haben alles in diesen Daten gefunden und das zeigt mir aber auch, dass es eben wichtig ist, Lernsettings zu konzipieren. Also wir können das nicht unabhängig von einem Lernraum betrachten und sehen, sondern es geht darum, dass wir dazu in der Lage sind und ich glaube, das ist auch die Idee von Ebulpo unter anderem natürlich, dass es eingebaut ist in ein richtiges Lernsetting. Ne? Also dass wir pädagogische Ideen schaffen und dann eben diesen Lernbot von Anfang an so einplanen, dass die Schülerinnen und Schüler A, wissen, was sie damit eigentlich machen sollen. Eine Zielsetzung muss irgendwie transparent genug sein. Aber gleichzeitig muss es auch einen Impact haben. Also was mache ich denn jetzt danach? Ich habe da jetzt so ein bisschen hin und her kommuniziert und ich sehe ja aber gar nicht, also ich sehe gar nicht, was ich jetzt gelernt habe. Das ist immer schwierig, ne? Wenn ich also gar keinen Vergleich habe, bin ich jetzt besser geworden als vorher, keine Ahnung. Das ist einfach so ein wildes Ausprobieren. Und da bin ich dabei, ne? Also wie können wir solche deklusive Lernumgebungen eben gestalten und uns angucken. Dann werden wir demnächst in Potsdam sein, in einer Schule. Wir werden wahrscheinlich Filmaufnahmen machen dürfen. Die machen eben offenes Arbeiten, sogenannte Atelierarbeit. Finde ich auch sehr, sehr spannend und setzen dort KI-Assistenten ein. Da sind wir gerade dabei, einen Antrag zu schreiben, in der Hoffnung, dass wir da Unterstützung erhalten, das näher auszuprobieren und zu beforschen. Mit zwei befreundeten ForscherInnen wollen wir da gerne vorgehen, um zu gucken, wie kann eben genau diese Vision, die wir eigentlich haben, wo viele Lehrkräfte mal sagen, das schaffen wir nicht, das ist nicht möglich, in unserem Unterricht können wir das nicht, der sogenannte Friday zum Beispiel oder ähnliche Initiativen, da gibt es ja unterschiedlichste Dinge, die schon eigentlich seit Jahrzehnten, wenn man mal ganz genau drauf guckt, je nach Planschule und so, also da gibt es ja ganz viele Ideen schon seit Jahrzehnten, wie wir eigentlich so richtig guten offenen Unterricht gestalten können, der aber trotzdem genug Struktur bietet für die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht diese Struktur benötigen, die nicht einfach losbrechen und sagen, oh ja, ich bin A, motiviert, B, kann ich richtig gut lernen und C, habe ich eine Ahnung, wie ich die Lernstrategien anwenden muss, um am Ende einen Effekt zu haben. Und am Ende freue ich mich auch noch über mein Ergebnis. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil unserer Schülerinnen und Schüler. Und da, glaube ich, wird KI eine echt große Rolle spielen, solche Settings gut strukturiert zu unterstützen, damit unsere Schülerinnen und Schüler, die da eben diese Unterstützung benötigen, und das sind nicht die Inklusionskinder, ne? Wir sprechen heute nicht über Inklusionskinder, das sind nämlich alle. Jeder hat überall über Unterstützungsbedarf, da bin ich fest von überzeugt. Und dass ich eben sozusagen mit meinen individuellen Voraussetzungen hier lernen kann und da den nächsten Schritt gehen kann. Das ist die Idee.
Also mein Herz geht gerade total auf, ist ja natürlich klar, weil ich jetzt so denke, wir sind so bei diesem Kern einfach an, ne, zu sagen, wir differenzieren hier nicht, ist es ein Kind, was einen besonderen Förderbedarf hat, sondern wir schauen auf alle Kinder einfach drauf und da genau auf unser Kernbusiness, ne, so lernen, wie lernen die am besten einfach. Und das finde ich so schön, dass du zusammenfasst und sagst, dass es da so viele Potenziale auch tatsächlich einfach an der Stelle mit KI einfach gibt. Ne? Das ist ja wirklich auch eine schöne Botschaft an der Stelle. Du bist auch so begeistert und da kommt so viel Begeisterung rüber und ich will jetzt gar nicht, wie sagt man, Wein ins Wasser oder so gießen, aber mir geht es darum, nochmal zu sagen, siehst du auch Herausforderungen? Also was sind denn vielleicht so Sachen, wo du so sagst, da müssen wir ganz genau aber auch hinschauen, damit uns diese Chancen auch bleiben und wieder nicht irgendwie abrutschen?
Ja, ich sag mal so, also wir VisionärInnen, ja, wir liegen ja immer in diesem Spannungsfeld zwischen Anspruch und eigenem Anspruch und Realität. Ne? Irgendwie schwimmen wir da immer hin und her und denken manchmal, oh nein, und wie soll das jemals gehen? Und auf der anderen Seite denkt man, na, aber es ist doch toll und es geht und ich habe gesehen, dass es funktioniert und wir schaffen das und es ist möglich. Und natürlich haben wir Herausforderungen. Wir haben Personalmangel, wir haben fehlende Qualifikationen, ob jetzt in inklusiver Didaktik oder im Bereich KI oder Digitalität, ist eigentlich egal, wo man da hinguckt. Da fehlt es an vielen Stellen. Also in allen Phasen der Lehrkräftebildung sind wir da nicht gut aufgestellt. Strukturelle Barrieren, vollkommen marodes Schulsystem an vielen Stellen. Da kann ich ganz viel aufzählen. Aber ich finde, am Ende hilft es nicht. Also wir müssen ja mit dem hantieren, was wir haben. Wir müssen uns auch nach oben beschweren. Das mache ich auch regelmäßig. Ja, also das finde ich auch wichtig zu sagen, so das und das funktioniert nicht. Wir brauchen multiprofessionelle Teams. Wir brauchen nicht nur Lehrkräfte in Schule, sondern auch viele, viele andere Menschen, die gute Dinge bewirken können. Ob es jetzt Medienpädagogik ist oder ob das vielleicht auch der Handwerksbetrieb um die Ecke ist, der in Schule mitwirkt und wir eben unsere Grenzen öffnen und sagen, so wir wollen hier gemeinsam lernen und wer gehört hier eigentlich zu unserem Ort und unserer Gesellschaft dazu. Also, aber eben diesen Zeit und Raum zu finden, zu gucken, okay, welche Ressourcen haben wir und welche Optionen haben wir vielleicht, diese Ressourcen anders umzusetzen. Das erinnert mich immer an einen Aspekt aus meinen Schulentwicklungsbereichen. Da haben wir zum Beispiel, damals ging es noch nicht um KI, sondern eher um wirklich Formen von Digitalität und Digitalisierung in den Schulen umzusetzen. Und mit den Schulen, mit denen ich gearbeitet habe, bin ich sehr schnell oft zu Kommunikationswegen gekommen. Da haben wir so ein Blatt Papier auf den Tisch gelegt und gesagt, so, welche Kommunikationswege gibt es hier eigentlich mit den ganzen Akteuren? Ob das jetzt Jugendamt ist oder irgendwie meinetwegen auch das, der Bezirk um die Ecke oder die Lehrkräfte, die Eltern, die SchülerInnen. Also welche Wege haben wir eigentlich? Und dann zu schauen, gibt es da schon Regeln für diese Wege? Ne? Und gibt es vielleicht die Möglichkeit, bestimmte Wege zu ersetzen? Und da haben wir so viele Ressourcen gespart an vielen Stellen, zu sagen, also hier machen wir erstmal eine Videokonferenz draus. Da führen wir die Regel ein, dass das einmal wöchentlich stattfindet. Dann müssen wir das nicht alle 2 Monate machen. Dann verbrauchen wir dort so viel Zeit und schaffen unsere ganzen Punkte nicht und so weiter. Und hier machen wir das asynchron. Brauchen wir also gar keine Option, das überhaupt aus sich zu treffen oder ähnliches. Das heißt nicht, dass man die verbindlichen Treffen untereinander auch vor Ort und in Persona machen sollte, um Gottes Willen. Ein wichtiges Elterngespräch beispielsweise. Auf jeden Fall würde ich das persönlich führen. Ja, also das soll es gar nicht auskesseln, sondern es soll eher darum gehen, dass wir wirklich sagen, an welchen Stellen nutzen wir vielleicht die Optionen, die eigentlich schon da sind, noch nicht ganz aus. Ne? Und da sehe ich eben, also natürlich sehe ich viele Barrieren, aber ich sehe auch eine ganze Reihe Chancen, auch was KI anbelangt. Wir sind zum Beispiel gerade dabei, testweise mal so einen Beratungsbot zu bauen und zu gucken, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob ihr AVWS kennt. Das ist eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung. Das gibt einige, mittlerweile relativ viele Kinder, die sozusagen eine Hörproblematik haben. Aus der Grundlage heraus, man muss sich das so vorstellen, die Kinder können in einem sehr vollen Klassenraum nicht den Fokus finden, wenn die Lehrkraft zum Beispiel jetzt gerade irgendwas sagt, weil sie alles hören. Also Stifte klappern und das Niesen nebenan und das Räuspern und das Stühlerücken und so weiter. Und sie kriegen eben diesen auditiven Fokus auf die Stimme der Lehrkraft nicht hin und bekommen dementsprechend ganz viel nicht mit. Werden oft mit Hörverstärkern, sogenannten, ausgestattet, sodass die Lehrkraft irgendwie Mikrofon bekommt und so weiter. Und das ist relativ unbekannt, obwohl doch relativ viele SchülerInnen betroffen sind. Und wir sind eben gerade dabei, so einen Bot zu bauen, auch ein Student von mir, der im Moment da dran sitzt und das austestet, inwieweit man Lehrkräfte, die ganz frisch vielleicht auch ein diagnostiziertes Kind in die Klasse bekommen, hier beraten kann. Die dann sagt, wie mache ich das denn jetzt eigentlich im Sportunterricht? Dass man reintippen kann und der sagt so, folgende Option, Sportunterricht. Immer wenn eine Aufgabenstellung ist, vielleicht irgendwo da in die Garage, wo die Matten sind, da ist nämlich ein kleinerer Bereich. Da kann man besser zuhören und so weiter, Möglichkeiten schaffen, weil mit Hörverstärkern im Sportunterricht rumlaufen, keine gute Idee. Die sind teuer und gehen schnell kaputt und so weiter. Also solche kleinen Tipps, Praxistipps, die natürlich wissenschaftlich basiert sind, eben mitzugeben, da sehe ich ganz, ganz große Optionen, wo wir wirklich diese Herausforderungen auch angehen können. Das bedeutet aber nicht, dass wir auch übergeordnet eine Menge zu tun haben, ob es der Digitalpakt ist oder auch eine allgemeine Plattform für länderübergreifende Plattformen zu schaffen, Möglichkeiten des Austauschs über die Bundesländer hinweg und so weiter. Da gibt es echt wahnsinnig, wahnsinnig viel zu tun, gerade was auch Inklusion anbelangt. Haben wir da noch eine Menge zu tun. Und ich persönlich ackere ja in der Lehrkräftebildung und ich glaube, dass da auch noch ein Wandel stattfinden muss. Wir haben nämlich eben nicht nur das Problem, dass Lehrkräfte vielleicht im Bereich KI und Inklusion noch nicht ausreichend fortgebildet sind, sondern dass oft auch die FortbildnerInnen noch nicht ausreichend fortgebildet sind. Und da müssen wir irgendwie bessere Lösungen finden als aktuell. Also auch in den Universitäten beispielsweise, die DozentInnen. Einige sind super dabei, beschäftigen sich sofort mit diesen neuen Themen und andere sagen, naja, das wird schon wieder vorbeigehen. Gucken wir mal, was kommt.
Das war jetzt schon ein super schönes Beispiel, wie Technik oder Technologie, diese Hörverstärker genutzt werden können im Bereich Inklusion. Aber welche anderen technologischen Entwicklungen im Bereich KI hältst du auch für vielversprechend, vor allem um Inklusion zu unterstützen und zu fördern?
Das ist natürlich eine riesen Bandbreite. Also wir denken natürlich bei Inklusion ganz häufig erst einmal an bestimmte Beeinträchtigungen. Das ist immer das Erste, was einem im Kopf kommt. Also ob es jetzt nur die Hörverstärker sind oder es gibt ja jetzt immer mehr auch diesen Bubblefish, also diese Übersetzer, die man sich irgendwie ins Ohr setzen kann, wo man dann eben in verschiedene Sprachen übersetzen kann und so weiter. Ich glaube ja auch, dass irgendwann die KI-basierten Gebärdensprachavatare kommen werden. Also es funktioniert ja schon, dass einzelne Gebärden auch übersetzt werden können. Die Gebärdensprache ist echt eine komplexe Sprache und sie ist ja überall anders. Ja? Also wir haben eben hier ein anderes System als in den USA. Das heißt, man kann es nicht einfach so 1:1 übersetzen. Und deswegen ist es so komplex, dass es eben noch nicht einfach so funktioniert. Also wirklich das in eine Sprache zu übersetzen, das funktioniert nicht, eben nur einzelne Bereiche. Aber ich glaube, das wird kommen. Da sitzen auch schon viele Menschen dran und arbeiten da dran. Da bin ich mir ganz sicher. Es gibt natürlich so ganz einfache Dinge, die auch jetzt schon funktionieren, wenn wir mal von diesen klassischen Beeinträchtigungen wegschauen. Obwohl, eine muss ich vielleicht noch ergänzen. Die Augensteuerung, die gibt es ja in unserem Bereich schon Ewigkeiten. Ja, so, dass auch das ist ja größtenteils KI-basiert an dieser Stelle, ne? Wie das eben funktioniert. Also das sind so Aspekte, aber ich würde auch darüber hinaus gucken, also was kann inklusiven Unterricht eigentlich besser machen? Und da sehe ich also natürlich diese Sprachenvielfalt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Feedbacksysteme oder auch Möglichkeit der Lernstandserfassung. Denn besonders wichtig für inklusiven Unterricht ist ja zu wissen, wo die Schülerinnen und Schüler steht. Wenn man die Idee hat, in der Zone der nächsten Entwicklung zu arbeiten, also zu gucken, was muss der Schüler als nächstes lernen, was ist der nächste Schritt? Was ist die nächste Möglichkeit? Dann muss ich ja auch wissen, wo er gerade steht. Und vor allem muss der Schüler, die Schülerin wissen, wo sie oder er gerade stehen. Ja? Und um dann diesen nächsten Schritt vielleicht sogar selber definieren zu können, das ist ja unsere persönliche Hoffnung, ja? Dass die Kinder da hinkommen und dazu in der Lage sind, selber zu erkennen, ah, guck mal, da bin ich vielleicht noch gar nicht so fit, da muss ich noch mal ein bisschen Zeit reinstecken und dann werde ich immer besser in diesem Bereich. Also KI-basierte Feedbacksysteme, Diagnostik, adaptive Lernsysteme sind große Potenziale. Aktuell, muss ich sagen, reicht das noch nicht, was wir hier in Deutschland zur Verfügung haben. Ne? Also ich habe viel größere Visionen als das, was wir bisher umgesetzt haben. Da kommt bestimmt noch eine Menge, aber aktuell arbeiten wir natürlich einfach mit solchen Dingen wie Text-to-Speech, Speech-to-Text, ne? Also dass ich diktieren kann, dass ich vorlesen kann, dass ich zum Beispiel auch von YouTube die Videos transkribieren kann. Ganz großes Potenzial habt ihr ja bei euch auch auf der Plattform als Möglichkeit, ne, YouTube-Videos zu transkribieren. Ich nutze das zum Beispiel, um schwierige Wörter zu identifizieren, ne, damit ich mit den Schülerinnen und Schülern vorher besprechen kann, Mensch, Leute, da sind echt irgendwie 4 komplexe Wörter, die gucken wir uns vorher mal an, bevor ihr da in den Film reingeht, ne? Oder dass die die Möglichkeit haben, die selbstständig zu recherchieren, was ja noch viel besser wäre. Genau, na, also da sehe ich ganz, ganz große Potenziale, also sowohl Adaptivität als auch Kooperation mit unterschiedlichen individuellen Voraussetzungen eben durch diese verschiedenen Hilfsmittel, die man einsetzen und nutzen kann und die Fragen von Empowerment und Diagnostik, Lernstandserfassung, Feedbacksysteme sind aus meiner Perspektive große Potenziale, wo wir hoffentlich langfristig eben auch niederschwellig viele Dinge erreichen können, um inklusiven Unterricht zu bilden. Aber ich muss dazu mal sagen, ich publiziere ja immer gerne in den Bereichen, also es ist nicht nur einfach eine Lösung zu sagen, wir haben jetzt KI und dann ist alles super. Ne? Also der sogenannte Technosolutionismus funktioniert nicht. Ne? Wir haben nicht eine Technik und dann haben wir ganz tollen inklusiven Unterricht, sondern wir brauchen die Haltung, wir brauchen die Konzepte, wir brauchen gute Lernprozesse, wir brauchen gut ausgebildete Menschen, die Ahnung davon haben, wie man Lernen aktivieren und unterstützen kann. Und dann können uns diese Systeme auch wirklich, wirklich weiterhelfen. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Ängste, wenn große Lernplattformen entstehen, habe Hoffnung, dass da richtig gute DidaktikerInnen drin sitzen, die dann eben auch diese Lernprozesse gestalten. Ansonsten enden wir am Ende mit einem wunderbar adaptiven Lernsystem doch irgendwie da, dass das am Ende irgendwie nur mit richtig falsch bewertet wird und das dann das Feedbacksystem ist. Das ist nicht meine persönliche Version, sondern wirklich orientiert am offenen Lernen und an den Optionen, wie lerne ich eigentlich auch nach der Schule weiter. Und das sollte unsere Zielperspektive sein langfristig.
Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich jetzt in allem, was du so beschrieben hast, richtig gut deutlich geworden. Also, dass es tatsächlich nicht darum geht, hier hast du die KI und jetzt bitte mach mal so vor dich hin, sondern dass es tatsächlich darum geht, wie sieht das Lernsetting aus und wie begleite ich da als Lehrkraft eben auch, ne? Aber diesen Punkt, finde ich, du hast auch eben mal ein Beispiel genannt, wo du so ein bisschen beschrieben hast, da kamen nicht so die gewünschten Ergebnisse oder das war nicht so förderlich und so. Vielleicht können wir da nochmal kurz einsteigen, weil ich glaube, was ich auch viel immer höre, sind ja so ein paar ethische Bedenken auch, ne, im Zusammenhang jetzt mit KI. Ne? Hast du da schon eigene Erfahrungen auch mitgemacht oder wo gab es so Einschränkungen, wo du gedacht hast, hier müssen wir reinschauen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade erst mit Kolleginnen einen Artikel dazu geschrieben und eingereicht, der ist noch nicht publiziert, zu dem sogenannten doppelten AI-Divide. Nämlich doppelt deshalb, weil wir auf der einen Seite diesen Digital-Divide haben, über den wir ja schon seit Jahrzehnten sprechen, ne? Also die Spaltung der Gesellschaft, die einen sind fit und haben ganz tolle Kompetenzen und haben auch Zugang zu digitalen Medien und Infrastruktur. Und die anderen haben vielleicht keinen Zugang, keine Infrastruktur und auch nicht die Kompetenz, damit so wirklich umzugehen. Und das gibt es im Bereich KI natürlich auch. Das ist ganz einfach übertragbar. Aber was bei KI eben dazu kommt, ist der sogenannte Bias oder die sogenannten Verzerrungen, die dort stattfinden können. Und das ist ganz, ganz tief verankert in den Daten. Das heißt, wir haben eben Dinge, die wir hier nicht einfach wegdenken können. Und ich habe ganz persönliche Erfahrungen damit gesammelt. Wir haben mit Schülerinnen und Schülern eine kleine Berufsberatung durchgeführt. Und dann habe ich bei einer Schülerin über die Schulter geguckt und dachte, das läuft ja alles ganz super. Und irgendwann hatte sie dann dort mit hineingeschrieben, dass sie ein Mädchen ist. Warum auch immer, weiß ich natürlich nicht. Naja, aber ihr könnt euch vorstellen, die klassischen Stereotype sind dort. dann abgebildet worden, ne? Also typische Frauenberufe, die ihr dann vorgeschlagen worden sind. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen her und ich habe das versucht, mehrfach zu reproduzieren. Aktuell mit den neuen ChatGPT, also mit den neuen GPT-Varianten, ist das nicht so. Ja, also das muss man einfach so sagen. Das heißt aber nicht, dass das Bias weg ist, ja, sondern dass sozusagen die Regelungen, die davor sitzen, sicherlich eine Menge bewirkt haben, dass man immer mehr auch darauf achtet, dass eben Heterogenität, Diversität mitgedacht werden soll. Also sieht man auch, wenn man mal versucht, ich provoziere ja gerne Chatbots in jeglicher Form, ja, also wenn man mal versucht, irgendwie rassistische Bemerkungen bewerten zu lassen oder eben auch irgendwie so genderspezifische Dinge, meistens kommt da eine sehr deutliche Antwort, nein, das kann ich leider nicht tun und das ist auch ethisch nicht vertretbar und so weiter. Also da gibt es mittlerweile im Vergleich zum Anfang wirklich gute Regulationen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass es weg ist. Also es gibt verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, eine zum Beispiel, die zeigt auf, dass gerade westliche Sprachmodelle eben auch westlich geprägt sind, ne? Also von westlicher Kultur geprägt sind. Es gibt eine Untersuchung, da wurde überprüft, also die haben so verschiedene Persönlichkeiten reingegeben in das System, also der Dalai Lama und irgendwie der Bundeskanzler bei uns oder eben der Präsident der Vereinigten Staaten und so weiter. Und die Sprachmodelle sollten dann bewerten, inwieweit sie das zum Beispiel als Demokratiefeindlich ansehen oder an welchen Stellen Menschenrechtsgefährdungen darstellen und so weiter. Und da sieht man eben sehr deutlich, dass die westlichen Systeme viel, viel mehr auf wirklich Demokratie gehen und Menschenrechte und so weiter mit berücksichtigen, während eben andere Systeme, also China zum Beispiel, konnte man da aufsehen, eben das ganz anders bewerten, also eine andere Bewertung dieser Persönlichkeiten vornehmen. Und das finde ich tatsächlich schon spannend, dass da doch ein großer Unterschied besteht. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass unsere Studierenden, unsere Lehrkräfte sich damit auch näher auseinandersetzen, weil diesen Bias, den kriegen wir nicht einfach so raus. Ne? Der steckt ganz, ganz tief im System, auch wenn es ein paar Regulierungen oben drüber jetzt gibt. Ne? Ich kann mir ja zum Beispiel auch keine Bombe bauen lassen oder so solche lustigen Sachen. Das funktioniert aktuell in den Systemen nicht, weil das durchaus reguliert wird. Aber dennoch steckt das eben ganz, ganz tief in den Daten und oft sieht man es erst in zweiter Instanz. Es gibt eine zweite Untersuchung, da haben sie zwei verschiedene Sprachen überprüft und der Chatbot sollte dann eben oder das Sprachmodell sollte bewerten, inwieweit es glaubt, dass es, hatte irgendwie 5 oder 6 Adjektive vorgeschlagen bekommen und diese Adjektive waren eben unterschiedlich konnotiert, positiv, negativ konnotiert. Also er sollte bewerten, ist dieser Mensch ein freundlicher Mensch, ein positiver Mensch, ein dirty, war da unter, ne, irgendwie ein schmutziger Mensch und so weiter. Also ne, verschiedene Adjektive wurden genannt. Man hat dann eben gesehen, wenn die englische Sprache, die dort geschrieben worden ist, so ein klassisches Standard-Englisch oder amerikanisch ist, dann wurde das eher sehr positiv bewertet, dass eine sehr positive Person geschrieben hat. Während wenn im afroamerikanischen Englisch geschrieben worden ist, dann eben das mit dirty und anderen Konnotationen beschrieben worden ist. Das heißt, das wurde der gleiche Satz, nur mit einem unterschiedlichen Sprachstil eingegeben, aber die Bewertung war unterschiedlich und das zeigt quasi diese tiefe Verankerung in den Daten, die es uns eben schwierig macht, die wir nicht ganz offensichtlich sehen. Ja? Also von daher, Erfahrung habe ich da eine Menge schon mit gesammelt und wir sehen einfach, wir müssen eben die marginalisierten Gruppen mit eindenken bei der Erstellung von diesen Sprachmodellen. Da können wir jetzt als Pädagogen nicht so wahnsinnig viel dran drehen, außer, dass wir wissen, dass es existiert. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, ah super, ich schicke da meine Schülerinnen hin und die machen jetzt da mit bei der Erstellung oder bei der Bewertung von Sprachmodellen. Mitdenken muss das die Politik oder auch die EU, die dort dahinter stehen muss und sagen muss, so, wenn wir das erstellen, müssen wir eben diese marginalisierten Gruppen mit eindenken von vornherein. Und wir müssen als Pädagoge dann einfach nur wissen, dass es existiert und das möglichst eben auch mit unseren Schülerinnen und Schülern besprechen, das Lernen über KI aus meiner Perspektive von Anfang an. Auch die Kleinsten arbeiten schon zu Hause oder kommen in Kontakt zu Hause mit Alexa, Siri und Co. Dementsprechend, also ab der Kita sollte KI zum Thema gemacht werden.
Ja, also ich finde es so gut, dass du das nochmal aufgreifst, gerade diese Stereotype und Biases. Ich finde, durch die KI wird das jetzt so deutlich und sichtbar und vermutlich auch verstärkt. Aber uns muss schon bewusst sein, dass diese Stereotype und diese Biases, diese Werte natürlich überall sind, ne? Weil daraus hat ja die KI gelernt, ne? Und es macht jetzt, ist so ein Verstärker nochmal. Aber ja, also absolut, ne? Und natürlich sieht man auch diesen kulturellen Einfluss. Das ist ja vollkommen klar, ne? Das ist ja auch in den Büchern, in der Kommunikation und so weiter drin.
Genau. Also es ist total logisch, ne? Irgendwie. Eigentlich ist es total logisch und eigentlich ist es das, was wir ja auch hier verhindern wollen, aber was wir eben an Wehrstellen haben, das wird dort eben reproduziert. Ganz spannend. Und übrigens auch, ich vermute ja, dass viele Lehrkräfte zuhören werden, werden auch alte Unterrichtsmethoden reproduziert. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel dazu, wenn wir die Zeit noch haben. Mein Mann schrieb heute Morgen, Mensch, wie macht man das eigentlich? Der ist jetzt Inklusionsassistent in der Schule, war vorher immer eher in der Kita und sagte, wie macht man das jetzt eigentlich so einmal eins beibringen? Und hatte mir dann einen Screenshot geschickt, weil er ChatGPT gefragt hatte. Ja? Und da war wirklich so ganz klasse, beschrieben und erklärt, dass man einmal eins rein auswendig lernen muss und dass es dann wichtig ist, in welcher Reihenfolge man damit anfängt. Und wer jetzt hier ein guter Mathematikdidaktiker oder eine gute Mathematikdidaktikerin ist, weiß, das ist nicht korrekt. Ja, heutzutage geht man vor und versucht eben, die Strategien offenzulegen und über bestimmte Ankeraufgaben zu gehen, um dann Ableitungen zu treffen. Ne? Wenn man weiß, dass irgendwie 4 mal 5 20 ist, dass man dann auch weiß, was 5 mal 5 ist, weil man einfach nur 5 dazu rechnen muss. Und es, ne, also diese Strukturen sozusagen offen zu legen. Und ich habe das dann auch nochmal nachgeprompt und dachte, das muss man doch irgendwie besser hinkriegen und habe dann darum gebeten, bitte nach den aktuellen Kontexten für aktuelle Didaktiker, also aus der aktuellen Mathematikdidaktik heraus, moderne Methoden. Und dann kam er plötzlich auf genau diese Strategien und Ableitungen, die wir eigentlich dort verankert hatten. Fand ich total spannend. Also es ist irgendwie abrufbar, aber wenn man so ganz normal fragt, wie macht man das, dann werden eben erst diese klassischen Methoden aufgezeigt. Und ich finde, das ist auch wichtig zu wissen als Lehrkraft, dass man da eben, also auf der einen Seite vorsichtig sein muss, aber auch am Ende sein eigenes Wissen nicht unter den Scheffel stellen muss.
Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir da eben auch Fortbildungen zu bekommen, dass einem sowas auch bewusst ist und bewusst gemacht wird und dass man diese Dinge einfach kritisch hinterfragt. Und ne, das ist auch häufig die Kritik an den Sprachmodellen, dass die eben genau diese veralteten Lernmethoden wiedergeben und die Biases haben, ja. Aber im Prinzip, wenn wir damit arbeiten, muss uns das bewusst sein und es ist einfach kein perfektes System und es wird es auch nie sein. Ne? Und es ist ganz, ganz wichtig. Eine Frage, du hast jetzt so wahnsinnig viel Expertise und ich lerne gerade auch wieder ganz, ganz viel dazu. Also auch vielen Dank nochmal, es ist wirklich ganz großartig. Also du hast ja ganz viel Expertise und forschst in dem Bereich und wie schaffst du es, dieses Wissen in die Schule zu bringen? Und das hast du eingangs gesagt, dass dir das ganz wichtig ist. Was sind deine Ansätze und vielleicht auch, wenn jetzt Schulen oder Verbände sagen, ich brauche auch Lea, ich will von Lea lernen. Wie könnt ihr das tun?
Ja, ich habe ganz viele unterschiedliche Ansätze, um das möglichst in die Breite zu bringen. Also diese Erkenntnisse, auch das, was wir erprobt haben und so weiter, aber eben auch ganz konkret direkt an die Lehrkräfte heranzutragen. Das sind unterschiedliche Wege. Also in der Lehrkräfteausbildung an der Universität gehe ich mit den Studierenden einfach auch direkt in die Praxis. Ich glaube, dass sie eine Grundlage brauchen. Wir haben über Bias gesprochen. Wir haben auch irgendwie eine Moodle-Kurs gehabt, wo ganz viel zum Thema KI und Inklusion auch schon vorher drin stand. Wir haben diskutiert, aber wir haben auch Unterricht entwickelt. In diesem Fall waren es jetzt die Stationen, die wir entwickelt haben, Lernen über KI. Und die Studierenden haben eben das ausprobiert, sie haben es entwickelt und sie haben es auch veröffentlicht. Und das, finde ich, ist so ein ganz, ganz spannender Übertrag. Also es ist eben nicht nur so, dass es bei uns im Kurs bleibt, sondern diese Erkenntnisse, die wir gesammelt haben, die teilen wir eben auch mit anderen. Und das zeigt auch so ein bisschen diese offene Haltung den Studierenden gegenüber. Die teilen nämlich ihre Erkenntnisse auch. Also ihre Erkenntnisse fließen nicht in irgendwie so eine Hausarbeit, die dann bei mir auf dem Tisch landet und dann irgendwo verstaubt in einem Regal. Dann die werden auf einer Webseite veröffentlicht und sie stellen ihre Materialien dann anderen Lehrkräften zur Verfügung. Und das finde ich so großartig, dass die das auch machen und das auch, also ich habe bisher niemals eine negative Rückmeldung diesbezüglich bekommen. Ich frage das natürlich und die müssen es nicht und so weiter. Aber sie sind eigentlich begeistert davon, dass ihre Arbeit wirksam ist, ne? Und dass sie etwas tun und sie wissen auch, Lehrkräfte haben wenig Zeit und sie können dazu etwas beitragen. Das ist also eine Variante. Ich bin ganz viel auf Social Media unterwegs, versuche immer alles, was ich so tue und was irgendwie gerade entwickelt worden ist, von uns eben auch zu teilen. Natürlich mache ich auch Lehrkräftefortbildung, bin ganz viel auf Tagungen mit Vorträgen und so weiter unterwegs. Jetzt solche Dinge im Podcast auch schon sehr häufig zu unterschiedlichsten Themen, je nachdem welcher Fokus, oft ja eben auch den Themenbereich Deklusion oder eine Ausrichtung davon. Das sind so Kanäle, natürlich auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, um dann eben auch in der wissenschaftlichen Community auch Sichtbarkeit zu erzeugen und auch nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das ist, in diesen ganzen Kontexten Inklusion mitzudenken. Und meine persönliche Perspektive ist immer zu sagen, wir müssen eben diese Ideen, die im wissenschaftlichen Kontext entwickelt werden, auch sofort in die Praxis übertragen. Und diese Konzepte denke ich halt immer gleich mit. Also wenn ich so eine Forschungsfrage stelle oder irgendwie ein Forschungskonzept ausarbeite, dann überlege ich immer gleich, wie distribuiere ich das? Also wo kann ich das veröffentlichen? Wie kann ich das eben zugänglich machen, sodass es einfach ist? Ich habe ja meine eigene Website unter anderem auch, oder ich arbeite ja bei uns fürs Landesinstitut. Auch da gucken wir immer wieder, wie kriegen wir das in die Breite. Wir haben zum Beispiel das Team Deklusion, das in der Schulentwicklung, also mein altes Team quasi, wo ich jetzt ja rausgegangen bin, wo wir in der Schulentwicklung arbeiten oder eben auch in Schulen unterwegs sind, in der Ausbildung, in der zweiten Phase der Lehrkräftebildung unterwegs sind. Und da versuchen wir dann eben natürlich auch gemeinsam zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel damals eine Stationsarbeit entwickelt, die jetzt regelmäßig auf Schulentwicklungstagen mitnehmen. Da liegen dann die Karten aus, also hands-on. Die Lehrkräfte können hingehen, probieren. Auch da geht es um Individualisierung. Das heißt, die können sich dann die Kärtchen raussuchen, wo sie sagen, das ist für mich interessant, das passt zu meinem Unterricht, das passt zu meinem persönlichen Lernstand, und haben dann die Möglichkeit, aber auch wirklich die Tools oder auch vor allem die didaktischen Ideen, die dahinter stecken, direkt auszuprobieren, auszutesten, sodass sie da auch wirklich ins Lernen kommen. Und das ist eigentlich für mich immer die wichtigste Verbindung, dass Wissenschaft eben nicht nur Wissenschaft bleibt, sondern dass dann dieser Übertrag und das möglichst einfach auch stattfindet, sodass wir eben ja über alle drei Phasen hinweg sehr, sehr gut miteinander arbeiten können. Und deshalb arbeite ich eben auch mit vielen PraktikerInnen zusammen, also in unserem großen Projekt Inklusiv Digital beispielsweise, wo wir ja auch so Fortbildung entwickeln. Da haben wir Studierende dabei, da haben wir Lehrkräfte dabei, da haben wir LehrkräftefortbildnerInnen, SchulentwicklerInnen dabei, WissenschaftlerInnen. Also das ist ein großes Netzwerk. Das Netzwerk Deklusion kommt dazu, wo wir immer im Austausch bleiben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundlage, auch für mich. Auch ich muss mich beständig up-to-date halten. Und das ist nicht einfach. Ihr wisst, wie das ist. Ne? KI, in der Zeit, in der wir jetzt gesprochen haben, haben sich schon wieder 100 neue Dinge ergeben, die wir nicht mitbekommen haben. Und dafür brauchen wir eine Community. Wir können nur gemeinsam dieser großen Veränderung überhaupt entgegentreten, wenn wir wissen wollen und wenn wir verstehen wollen und so weiter. Und das schaffen wir niemals, niemals alleine. Und das ist eigentlich auch meine größte Botschaft für Schulen und Lehrkräfte, dahinter zu sagen, macht es gemeinsam, tauscht euch aus, bildet Communities. Mein Kollege sagt immer, bildet Banden. Ja, ich glaube, das ist die wichtigste Grundlage.
Sehr schön. Das wäre eigentlich schon ein super Schlusswort, aber ich will Judith gerne die letzte Frage überlassen. Die darf sie sich jetzt selbst ausdenken. Insofern die letzte Frage und dann kommen wir leider auch schon zum Ende. Judith, over to you.
Ja, also ich gebe ja immer gerne den Zuhörenden so ein bisschen so ein Let's go oder so ein, was kann ich jetzt konkret machen, mit auf den Weg. Deswegen wäre das tatsächlich auch nochmal so die Frage an dich, Lea. Also welche Tipps würdest du jetzt vielleicht Lehrkräften, Schulleitungen, aber vielleicht auch Eltern, die gerade zuhören, so mit auf den Weg geben, wenn man sich jetzt für die Förderung von Inklusion auch einsetzen möchte? Was kann man tun?
Das ist natürlich jetzt eine große Frage. Ich versuche das mal nicht so groß zu beantworten. Beginnen Sie klein, aber bewusst. Vielleicht ist das so einer der wichtigsten Punkte. Also ich sehe immer wieder ganz große Ängste, also bei Lehrkräften, bei Eltern und so weiter. Oh Gott, KI, und was ist das nicht was Schlimmes? Und eigentlich bin ich auch überfordert. Ich weiß gar nicht, wie ich vorgehen soll und so weiter. Und ich kann nur empfehlen, erstmal machen. Also erstmal anfangen, nur sich damit auseinandersetzen. Ich kann auch empfehlen, in Austausch mit Kolleginnen und Kollegen zu gehen oder wenn es jetzt Eltern sind, mit anderen Eltern oder mit anderen SchülerInnen Erfahrungen auszutauschen und da ins Gespräch zu gehen und dort eben wirklich zu gucken, also was kann ich damit anfangen? Welche Barrieren entwickeln sich neu? Das ist ja immer so meine persönliche Perspektive. Wenn wir inklusive Bildung wollen, müssen wir über Barrieren und Herausforderungen sprechen, um sie zu lösen, um darüber zu wissen, dass sie da sind, um dann eben Lösungen zu finden, wie man diese Barrieren überwinden kann. Aber das Wichtigste ist eigentlich wirklich Erfahrungen zu sammeln in den unterschiedlichsten Kontexten. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Also muss ich im Netz ja eigentlich nur umgucken. Es gibt ganz viele tolle Fortbildungen. Mittlerweile ja auch viele kostenfreie Sachen, wo man mal reingucken kann, wo man sich damit auseinandersetzen kann, wie funktioniert sowas eigentlich. Ne? Also IKEA zum Beispiel, finde ich, ist ein schönes Beispiel, um mal ein Verständnis zu entwickeln. Wie funktioniert jetzt eigentlich dieses System? Also man muss ja erstmal ein Verständnis dafür haben, dass die KI da nicht einfach denkt. Wir sagen mal, die KI denkt. Nein, das tut sie nicht. Ne? Auch wenn das jetzt diese tollen Reasoning-Modelle sind, ja, sie denken trotzdem nicht. Ja, das ist kein menschliches Denken, was dort passiert, sondern es ist eben ganz, ganz viel Statistik, die da drin steckt. Und anhand dieser Statistik wird quasi dann ein Text generiert. Und dieses Verständnis muss ich ja erstmal haben, um dann überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln, was da für Texte entstehen oder Bilder, je nachdem, über was für eine KI wir hier eigentlich gerade sprechen. Und also das heißt, wir müssen Erfahrung sammeln, wir müssen erstmal loslegen, erstmal machen und gleichzeitig aber eben kritisch bleiben. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Da gibt es ja auch schon erste Untersuchungen zu, dass man eben, dass es gar nicht so leicht ist, eben diesen Abstand zu wahren zu der KI und manchmal eben auch, wenn man merkt, gerade in Themenbereichen, die einem nicht so liegen, dass man den Eindruck hat, die kann das viel besser als ich. Ich glaube ihr mal, das wird schon stimmen, was da steht. Und dann aber plötzlich zu merken, nee, irgendwie haut doch nicht so ganz hin. Also ich würde aktuell zum Beispiel jetzt noch nicht empfehlen, sich beraten zu lassen, welche Aktien man kaufen soll oder solche lustigen Sachen. Ne? Also solche Dinge, da müssen wir erst Erfahrungen sammeln, aber um überhaupt am Ball zu bleiben und Verständnis zu entwickeln, was es ist, muss ich es genutzt haben. Ich darf nicht nur darüber sprechen, sondern ich muss es auch selber angewendet haben. Und dann kann ich auch erst verstehen, welche Barrieren für meine SchülerInnen zum Beispiel neu entstehen und wo ich vielleicht Abhilfe durch eine gute pädagogische Situation schaffen muss. Also nicht dieses große Ding sehen, sondern erstmal im Kleinen starten, Schritt für Schritt sich ranwagen und vor allem mit vielen anderen in den Austausch gehen.
Prima, vielen Dank. Das ist doch ein jetzt wirklich schönes Schlusswort. Danke, Lea, dass du heute hier dabei warst. Wie gesagt, ich fand es ganz großartig und ein Riesendankeschön auch nochmal an dich, Judith, dass du als Co-Host mit dabei warst. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Danke euch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank auch an dich, Diana.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.